Ich möchte gerne den Text lesen, um den es in der Predigt nachher geht. Und wer eine Bibel hat, der kann ja mit aufschlagen und mitlesen. Es geht heute um Lukas, das Kapitel 10, die Verse 1 bis 12. Lukas 10, 1 bis 12. Und da steht: Nach diesem aber bestimmte der Herr 70 andere und sandte sie zu je zwei vor seinem Angesicht her in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach aber zu ihnen: Die Ernte ist zwar groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter Wölfe. Tragt weder Börse noch Tasche noch Sandalen und grüßt niemanden auf dem Weg. In welches Haus ihr aber eintretet, sprecht zuerst: Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird er euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. In diesem Haus aber bleibt und esst und trinkt, was sie haben, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus in ein anderes. Und in welche Stadt ihr kommt, und sie nehmen euch auf, da esst, was euch vorgesetzt wird, und heilt die Kranken darin und sprecht zu ihnen: Das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. In welche Stadt ihr aber gekommen seid, und sie nehmen euch nicht auf, da geht hinaus auf ihre Straße und sprecht: Auch den Staub, der uns aus eurer Stadt an den Füßen hängt, schütteln wir gegen euch ab. Doch dies wisst, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Ich sage euch, dass es Sodom an jenem Tag erträglicher ergehen wird als jener Stadt.
Ja, wir haben heute hier einen Text aus dem Lukas-Evangelium und ich finde den eigentlich ein sehr spannender Text für unser Leben, was dort steht. Und ich habe das Ganze so überschrieben: Unterwegs im Auftrag von Jesus. Unterwegs im Auftrag von Jesus. Ich denke, wir sind schon alle mal unterwegs gewesen in irgendeinem Auftrag. Da sagt ein Mensch: Kannst du mal das für mich erledigen? Oder kannst du mir das mal für mich abholen? Oder was weiß ich, ne? Mein Bibellehrer sagte: Was aus dem Ärmel kommt, ist ärmlich. Und er meinte damit: Wenn du eine Predigt hältst, dann bereite dich auch gefälligst vor. Das hat er damit gemeint. Und ich denke, sich vorbereiten, sich Gedanken machen über etwas, über eine Person, über eine Situation, über das, was ansteht, ist sicherlich gut. Weil wenn man sich was durchdenkt, dann macht man weniger Fehler. Darüber nachdenken, dafür beten, das ist einfach wichtig. Hier haben wir einen Text im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, wo uns gezeigt wird, dass Jesus seine Jünger nicht unvorbereitet zu den Menschen schickt. Wenn man das im Gesamten sieht, 3 Jahre hat Jesus seine Jünger vorbereitet. Sie lernten Unterricht, sie hatten Unterricht in Theorie und Praxis, wenn es um das Evangelium Weitersagen ging. Sie lernten einmal dadurch Jesus kennen. Ich denke, das ist so wichtig, dass wenn man von Jesus redet, dass man Jesus auch kennt. Und dann lernten sie auch, das gehört natürlich mit dazu, Jesus zu vertrauen. Er hat ja manchmal, wie auch hier in diesem Text, so manch bisschen komische und seltsame Sachen von ihnen verlangt oder ihnen gesagt. Und damit mussten sie ziehen. Dann lernten sie auch, mit Menschen umzugehen, wie Jesus das so gemacht hat, wie er mit den Menschen umgegangen ist. Und sie lernten auch, für Menschen zu beten. Und sie haben gesehen, wie Jesus gebetet hat. Und was das Gebet überhaupt, einmal sagten sie zu ihm: Herr, lehre uns beten. Wie auch Johannes der Täufer seine Jünger beten lernt. Aber sie haben das immer wieder, war es ihnen immer wieder wichtig gewesen. Und vor allen Dingen, was sie von Jesus gelernt haben, auch Retterliebe. Menschen zu retten. Ich sage, wenn einer beim Roten Kreuz arbeitet oder sonst wo und keine Retterliebe hat, also nicht wirklich Menschen retten will, dann ist er wahrscheinlich fehl am Platz. Weil es gibt Situationen, Da muss man auch bei der Feuerwehr unwahrscheinlich viel riskieren, sein Leben vielleicht sogar riskieren. Auch wir können von Jesus lernen. Einmal lernen wir, so sehe ich das, indem, wenn wir die Bibel lesen oder wenn wir von der Bibel hören, Predigten hören zum Beispiel. Wir können von Jesus unwahrscheinlich viel lernen, wie er das gemacht hat. Natürlich muss man manches dann auf die heutige Situation auch übertragen. Aber trotzdem, es ist übertragbar, was in der Bibel steht. So, und dazu habe ich jetzt drei Punkte. Jesus, der erste Punkt heißt jetzt zu diesem Thema, Jesus gibt seinen Jüngern Anweisung und auch Vollmacht. Er gibt ihnen Anweisung und Vollmacht. Du bist Christ? Ja, dann fragt man sich schon manchmal, wenn man Christ ist, was macht man überhaupt mit seinem Christsein? Was mache ich damit? Man muss ja auch wissen, was ein Christ ist. Aber was mache ich damit? Wie gehe ich mit meinem Glauben, mit meinem Leben als Christ im Alltag um? Wir werden gleich nochmal drauf kommen. Jesus sendet seine Jünger aus, nicht unvorbereitet. Und Lukas berichtet, dass sie in jede Stadt, in jeden Ort gehen sollen, wo Jesus nachher hingeht. Also sie waren gewissermaßen so ein Vorläufer, so ein Vorbereiter, ähnlich wie Johannes der Täufer. Und diesen Auftrag kriegen die hier jetzt, um da etwas zu machen. In Kapitel 10, Vers 2 lesen wir, und er sprach zu ihnen, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Es gibt so einen Ernteschlüssel, könnte man sagen. Ernte, das sind eigentlich die Menschen, die wir für Gott gewinnen sollen. Das ist eigentlich die Ernte, wenn man das so ganz grob sagt. Und die Arbeiter, das sind die Erntehelfer, die die Ernte einholen. Und Jesus sagt hier in diesem Text, Erntehelfer fehlen. Es sind einfach zu wenige Erntehelfer da. Und ich denke, wenn die Last des Hingehens, die Last des Gebets, die Last der Finanzen, der Seelsorge in der Gemeinde und was weiß ich alles, wenn das nur auf wenigen Schultern ruht, dann fühlen sich diejenigen, die diese Lasten dann tragen, irgendwann überlastet. Und deshalb spricht die Bibel ja davon, dass eigentlich das, was an Aufgaben da ist, auf vielen Schultern getragen werden soll. Dass wir nach unseren Begabungen das machen. Und es ist ja die Frage, lassen wir das in unserem Leben als Christ zu? Oder lassen wir uns auch senden? Lassen wir uns auch zu Menschen senden? Ich weiß, man hat ja manchmal ein komisches Gefühl, wenn man auf irgendeinen Menschen zugehen soll und soll ihm was vom Glauben weiter sagen. Was denkt er jetzt, ne? Wenn ich da anfange, von Jesus zu sprechen? Wenn man da mit mehreren ist und so eine Aktion macht, ist das ein Stück einfacher, aber du stehst da ganz alleine, ne? Dann stehst du eben alleine und dann das Richtige sagen. Stellen wir uns mal vor, hier ist ja von den Aussendungen der 70, wir hätten 70 Erntemitarbeiter hier in Freundesheim. Und die würden in allen Bereichen, in allen geistlichen Bereichen, was zu tun ist, würden die sich einsetzen. Was könnten wir da nicht alles erreichen? Was könnten wir da nicht alles bewegen? Es ist interessant, Jesus hat ja mit ganz wenigen angefangen und hat damit gerechnet, dass es immer mehr werden. Ich glaube, dass der Einzelne, jeder von uns, sehr wichtig ist. Wir müssen uns selbst erstmal sehen. Und wenn es viele Einzelne gibt, dann gibt es vielleicht irgendwann 70 oder 100, ich weiß es nicht. Jesus zeigt zwei Konsequenzen auf. Aus diesem Punkt hier, die Ernte ist groß, aber die Arbeiter sind wenig. Das erste ist, die erste Konsequenz ist eben das Gebet. Das Gebet. Das Gebet steht an erster Stelle hier unter den unterschiedlichen Anweisungen. Es steht ganz vorne, an erster Stelle, das Gebet. Er sagt, bittet den Herrn der Ernte. Ich meine, es ist sicherlich auch wichtig, dass wir andere Menschen bitten. Ich glaube, das ist ja nicht ausgeschlossen, dass wir andere sagen, hör mal, willst nicht mal was machen, was weiß ich. Aber es steht an erster Stelle, dass wir den Herrn der Ernte erstmal darum bitten sollen. Das heißt, dass wir uns mit ihm in Verbindung setzen. Und der Herr der Ernte ist niemand anders als Jesus Christus selber. Ihn sollen wir bitten. Und die zweite Konsequenz ist dann hier, zu gehen oder sich aussenden zu lassen. Einfach zu gehen. Das heißt doch, sucht die Menschen auf, holt sie ab, ladet sie ein zu einem Leben mit Gott, zu einem Leben mit Jesus. Und dazu muss man sich ausrüsten lassen. Vieles weiß man einfach nicht. Man muss auch ein Stück sich mit den Menschen beschäftigen. Das gehört einfach mit dazu. Wir müssen auch unsere Gaben erkennen. In der Bibel steht ja ganz klar drin, jeder soll mit der Gabe dienen, die er von Gott empfangen hat. Ich glaube, wir sind unterschiedlich begabt. Ist ja auch gut so. Das macht ja eine Vielfalt. Wenn man so manche Wiesen sieht, wie viele unterschiedliche Blumen dort sind. Und jedes schön und jedes anders schön. Aber das ist die Vielfalt und Gott liebt die Vielfalt. Oder wir müssen uns Weisheit schenken lassen. Wir müssen uns auch mal Mut schenken lassen. Mut schenken lassen. Geduld und Kraft und Freude. Und Jesus will uns ausrüsten. Er will uns bevollmächtigen. Jetzt haben wir hier in Vers 4 eine Aussage. Tragt keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche und keine Schuhe. Und mit den Schuhen, da muss man natürlich sagen, damit ist damals gemeint, dass man keine Zunschuhe hat, offene Schuhe. Aber warum sollen sie hier keinen Geldbeutel mitnehmen? Ich meine, wir sind auch gerne auf der sicheren Seite. Ne? Wenn das nicht so klappt mit dem Aufnehmen in den Häusern, dann müssen wir ja gucken, dass wir irgendwo unterkommen und können uns da in einem Gasthaus, in der Pension, was weiß ich, ne? Müssen ja nicht draußen schlafen, sind schließlich seine Mitarbeiter. Aber ich denke, die Jünger sollen Jesus vertrauen lernen. Sie sollen ihm vertrauen lernen. Ich habe auch schon manchmal gedacht, warum gibt Gott nicht mehr Geld in die Missionen? Immer wieder liest man von Missionswerken, dass das Geld zu knapp ist, dass die Mitarbeiter aufs Gehalt warten müssen, was weiß ich. Warum macht Gott das so? Warum gibt er uns nicht gleich alles, die Fülle in die Richtung? Wären wir doch beruhigter wahrscheinlich. Aber ich denke, das ist wirklich so. Jesus will, dass wir ihm Vertrauen lernen und dass wir im Vertrauen zu ihm auch weiter unsere Aufgaben, unsere Dienste, alles, was damit zu tun hat, wirklich tun. Ihm dürfen sie ihre Sorge ums Auskommen und Fortkommen überlassen. Er sendet sie. Und wenn Jesus sendet, dann geht er voran. Ich fand, mir fiel da dieses Lied ein, dieses eine Lied, wo es heißt, Jesus gehe voran auf der Lebensbahn. Ne, das kennen die Älteren, kennen das auf jeden Fall. Und dann ist ja so ein schönes Lied, dass Jesus vorangeht. Und wenn Jesus vorangeht, dann bereitet Jesus auch vor. Und darum sollte sie keine beschwerliche Ausstattung im Laufen hindern. Nicht die Last der Sorge. Jesus hat mal deutlich gemacht, die Last der Sorge, die kann uns unwahrscheinlich blockieren. Die kann uns blockieren, die kann uns die Kraft nehmen, die kann uns kann dazu führen, dass wir von Jesus wegblicken. Wenn wir zum Beispiel Praktikanten bekommen, die haben wir jedes Jahr, da müssen sie sich nicht um ihren Lebensunterhalt sorgen. Aber die fragen dann mal nach, wie ist das, ne? Kriege ich ein Einzelzimmer, ne? Habe ich eine gute Matratze und so weiter. Ne? Die fragen dann schon mal nach, ne? Ist ja auch ganz okay, ne? Aber sie müssen sich eigentlich nicht sorgen. Wir bereiten das vor und sie kriegen sogar noch ein Taschengeld, ne? Also wir machen das, dass es ihnen wirklich auch in dieser Hinsicht gut geht, dass sie sich auf den Dienst konzentrieren können. Naja, und Jesus sendet hier seine Jünger nicht mit leeren Händen, obwohl das ja erstmal so aussieht. Sie werden ausgestattet. Sie werden reich ausgestattet. Einmal steht hier, dass wenn sie dann ins Haus kommen, dann sollen sie sagen, Friede sei diesem Haus. Und dann lesen wir, und heilt die Kranken, die da selbst sind, und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Also sie bringen ja hier schon mal etwas sehr Wichtiges. Sie bringen den Frieden Gottes. Was würde sich die Welt, wenn wir diese ganzen Konflikte im Nahost und jetzt auch da in der Ukraine und überall sehen. Was sehnt sich die Welt nach Frieden, dass man einen Schlüssel hätte, um wirklich Frieden zu kriegen? Und es ist so schwer, Frieden zu bekommen. Und auch der Friede, der in den Herzen ist. Ich weiß, meine Mutter, die sagte vor kurzem noch, hoffentlich kommt nicht nochmal ein Krieg. Also die Generation, die Krieg erlebt hat, die weiß das ja. Und dann sagte die das, als sie irgendwas in den Nachrichten gesehen hat, ne, hoffentlich kommt nicht nochmal ein Krieg. Wir wissen das natürlich nicht, aber ich sage, Jesus gibt ihnen den Frieden mit. Und ich denke, das Wichtigste, was man Menschen bringen kann, den Frieden. Aber auch den inneren Frieden. Den inneren Frieden. Und dann gibt er ihnen hier Vollmacht, auch die Kranken zu heilen. Muss man sich mal vorstellen, damals gab es keine Krankenversicherung. Die Leute, die hatten nichts. Und wenn sie krank waren und kein Geld hatten, dann hatten sie auch keine ärztliche Versorgung. Dann mussten sie mit ihrer Krankheit leben, sind vielleicht sogar daran gestorben. Und nun gibt Jesus ihnen die Vollmacht, selbst Kranke zu heilen. Sie haben es gesehen, wie Jesus es gemacht hat. Und sie hatten sogar die Vollmacht, Dämonen auszutreiben. Wenn wir den Text weiterlesen, dann sagen sie, Herr, super gelaufen, ne? Wir hatten sogar die Macht, ne? Und so weiter. Und dann sagt Jesus ihnen, freut euch nicht darüber, ne? Sondern freut, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist wichtig, dass Menschen gerettet werden, ne? Und dass man dahin schaut. Er gibt ihnen auch die Zusicherung, das ist auch wichtig, die Ernte ist groß. Also er gibt ihnen eine gewisse Zuversicht, dass sie ernten werden, mit auf den Weg. Ja, und er gibt ihnen auch, das möchte ich mal sagen, dass sie sicherlich für Menschen gebetet haben, mit denen sie zu tun hatten. Dass sie für sie gebetet haben. Er gibt ihnen aber auch die Hoffnung des ewigen Lebens mit. Dass sie diese Hoffnung den Menschen bringen können. Und das ist schon sehr viel. Also nicht die materiellen Dinge sind jetzt ausschlaggebend im ersten Augenblick, sondern das Wichtigste ist, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen den Weg zu Gott finden. Jetzt steht hier in Vers 4, und grüßt niemanden unterwegs. Was habt ihr heute schon mal jemanden gegrüßt? Ich wurde begrüßt von Lena und von anderen. Finde ich ganz nett. Warum soll man dann jetzt nicht grüßen? Aber ich denke, das hat damit zu tun, hier geht es um den Auftrag, den sie haben. Jesus wird bald den Weg nach Golgatha gehen müssen und es eilt. Und sie sollen sich jetzt wirklich auf die Aufgabe konzentrieren, auf die Aufgabe, diesen Auftrag auszuführen. Also bei dem Auftrag geht es um Eile. Und deshalb sollten sie niemanden grüßen, nicht unmöglichen Begrüßungszeremonien, wie das damals so üblich war, wenn man jemanden getroffen hat, da standhalten und vielleicht sich nochmal einladen lassen bei irgendjemanden und da übernachten, sondern sie sollen wirklich sich auf den Auftrag konzentrieren. Und ich denke, das ist manchmal so wichtig, wenn wir zum Beispiel auf den Märkten stehen oder mit Leuten zu tun haben oder jetzt, wo wir den mobilen Treffpunkteinsatz gehabt hatten in Gerolstein, dann haben wir uns auf die Menschen konzentriert und nicht auf die Christen. So nett das ist, wenn jemand vorbeikommt, wenn man miteinander reden kann, aber wir haben uns dann wirklich auf die Menschen konzentriert, die zu uns kamen und die in irgendeiner Weise was wissen wollten. Ja, Jesus gibt ihnen also Anweisungen und Vollmacht. Ein zweiter Gedanke, Jesus weist auf die Bedeutung der Ernte hin. Jesus weist auf die Bedeutung der Ernte hin. Wir müssen natürlich beachten, dass die Zeitspanne zwischen Saat und Ernte im Reich Gottes anders ist als in der Natur. Bei der Bestellung der Felder darf der Landwirt damit rechnen, dass er nach einer gewissen Zeit ernten wird. Er hat also seine Ernte, die kann er einholen und dann kann er das verkaufen, kann er das einsetzen. Aber im Reich Gottes sind die Wachstumszeiten anders. Und manchmal ist es sogar so, dass sie ein normales Menschenalter überschreiten von dem, was gesät wurde. Ich habe das schon immer wieder mal gehört, dass sich Kinder am Grab ihrer Eltern bekehrt haben oder danach, dass dann erstmal diese Frucht sichtbar wurde, dass der Samen, der gesät war, aufging. Und deshalb ist es im Reich Gottes nicht Ausnahme, sondern Regel, dass einer sät und einer pflegt, begießt und jemand anders erntet. Also es ist schon, so hat Gott es schon eingerichtet. Und ich denke, das macht Gott auch so ein Stück nach Begabung. Wir haben das jetzt bei unserem Einsatz dort gemerkt. Manche, die haben echt die Begabung, auf Leute zuzugehen, mit Leuten zu reden. Ne? Und andere hatten eine andere Begabung. Also man kann auch seine Gabe sehen, wie man seine Gabe dann auch einsetzen kann. Ich denke, das können wir beobachten, dass es unterschiedlich ist. Wenn sich ein Mensch bekehrt, muss man sagen, wenn sich ein Mensch bekehrt, dann haben andere vorbereitet, dann haben die schon ganz viel gesät. Dann geht denen jetzt in diesem Augenblick die Frucht auf. Ich weiß, ich hatte meine Tante getroffen, da war ich schon lange bekehrt, wo ich mich so spät bekehrt habe. Und da sagte die zu mir: Siegfried, ich habe immer für dich gebetet. Ich habe das gar nicht gewusst. Also ich möchte einfach mal sagen, unterschätzt das Gebet nicht für die Kinder, für die Großen und die Kleinen, wie wichtig das Gebet ist. Diese Frucht wird aufgehen, 100%. Die Glaubensväter im Alten Testament hatten ja auch so eine Hoffnung, so eine Vision. Der Messias sollte kommen und sie säten auf den Tag Christi und lebten mit dieser Messias-Erwartung, obwohl sie das gar nicht selber mehr erlebt haben, viele. Abraham hat das nicht gesehen. Er lebte auf diesen Tag, aber er hat das nicht so gesehen. Und dieser Tag erfüllte sich dann mit Jesus. Man kann sagen, wenn man so an die Feiertage denkt, Karfreitag, Ostern, Pfingsten, das war Erntezeit, die mit nichts damals zu vergleichen war. In der Bibel steht, die Gräber taten sich auf. Oder an Pfingsten kamen mit einem Schlag 3000 Menschen zum Glauben. Oder die Bibel macht deutlich, wenn die Auferstehung der Toten kommt, der große Erntetag Gottes, wenn Jesus wiederkommt, ne, dann ist der große Erntetag Gottes. Und dann wird sich das zeigen, wie viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Also Gott sieht, die Bibel macht das deutlich, Gott sieht das immer im Gesamten. Und wir sehen immer nur diese kleinen Schritte, weil wir zeitlich nur denken können. Ein Beispiel, wie sagt Jesus einmal zu der Samariterin, das Feld ist schon reif zur Ernte. Jesus sieht hier nicht nur diesen Teilbereich, diese Frau, er sieht einfach mehr. Er sieht den gesamten Menschen. Und das Wort von der Ernte hat hier endzeitlichen Charakter. Ernte ist Ende und Ziel. Im Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen sagt Jesus, die Ernte ist das Ende der Welt. Nachzulesen Matthäus 13, Vers 39. Die Ernte ist das Ende der Welt. Dann ist ein großer Erntetag. Und mit Karfreitag, Ostern und Himmelfahrt ist eine besondere Zeit angebrochen. Seit Himmelfahrt hat die Christenzeit Endzeitdenken und lebt auf die Wiederkunft Christi zu. Unwahrscheinlich deutlich wird es in der Urgemeinde, wie sie das gelebt haben. Und seit Himmelfahrt geschieht ein Zweifaches geschieht seit Himmelfahrt. Einmal, es wird gesät, ausgesät, das Evangelium in dieser ganzen Welt, wie Jesus sagt, zu einem Zeugnis über alle Völker. Und das passiert so unterschiedlich durch Vorleben, durch Gespräche mit Menschen, dass wir für Menschen beten. Wir haben heute so viele Möglichkeiten, um seine Botschaft weiterzusagen. Es gibt so viele Bibeln, Bücher, christliche Bücher im Land. Jeder Mensch könnte theoretisch zum Glauben kommen. Aber es wird gesät. Das ist der Missionsbefehl. Aber es wird auch bereits geerntet. Aussaat und Erntezeit gehen Hand in Hand über, im Kleinen wie im Großen. Und was freuen wir uns, wenn ein Mensch zum Glauben findet? Ein Mensch, für den wir gebetet haben. Oder wenn ein Mensch sich für den Glauben interessiert, für Jesus interessiert. Als wir diesen mobilen Treffpunkteinsatz hatten, denke ich, da kamen Menschen, mit denen konnten wir über Jesus Christus sprechen. Sie haben natürlich eine Tasse Kaffee, Cappuccino, was weiß ich, gekriegt. Alles kostenlos, ne? Konnten sich noch ein kostenloses Buch aussuchen, aber wir haben mit manchen Leuten haben eine Stunde oder länger geredet. Es gab richtig tiefe Gespräche. Und in manchen haben wir gebetet. Ja, ich komme zu einem letzten Punkt. Jesus zeigt beides, Misserfolg und Ernte. Das ist natürlich die Frage, kann man das überhaupt so sagen, dass es Misserfolg im Reiche Gottes gibt. Aber ich möchte mal diese menschlichen Worte von einer menschlichen Sichtweise einfach mal so mit einbeziehen. Nachher werde ich das Ganze noch was auflösen. Jesus sagt in Vers 3, sagt er, geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Ne, das ist toll. Wie Lämmer, ein Lamm kann mit einem Wolf, ne, kann sich nicht wehren. So schickt Jesus seine Jünger erstmal. Und dann sagt er, Vers 8 bis 11, da steht dann der Gedanke, sie werden euch aufnehmen, sie werden euch ablehnen. Also wenigstens etwas Positives, manche werden einen auch aufnehmen, aber sie werden euch ablehnen. Ich denke, das klingt nicht gut. Jesus bereitet die 70 vor, dass Häuser, Ortschaften, ganze Gegenden sich gegen sie verschließen werden. Und dennoch sollen sie gehen. Dennoch sollen sie aussehen. Dennoch sollen sie Evangelium verkündigen. Also sie sollen nicht sagen, nur weil da ein paar Leute uns ablehnen, deshalb machen wir es jetzt nicht, sondern sie sollen es trotzdem tun, sagt Jesus. Dennoch, die Zusicherung, die Ernte ist groß. Diese Zusicherung ist erstaunlich, wenn man bedenkt, wie wenig von dieser Ernte damals im Land Israel überhaupt geerntet werden konnte. Erstmal. Oder dass der größte Teil der Erde den Jüngern noch unbekannt war. Jesus sagt, geht hin in alle Welt, predigt allen Menschen zu vergeben. Die kannten ja diese Welt in dem Sinne nicht. Ne? Heute wird man das sofort sehen. Ne? Googelt mal ein bisschen und was weiß ich. Aber das wussten die alles nicht. Vielleicht hätten sie resigniert, wenn sie alles gewusst hätten. Und ich denke, Jesus macht es hier aber auf jeden Fall so, dass es die Jünger diesen Auftrag kriegen, in diese ganze Welt zu gehen. Jesus hatte Galiläa als bevorzugtes Ackerland betrachtet. Also ein Beispiel von Ablehnung. Was hat sich in Galiläa ereignet, gebracht? Er hatte viel Ablehnung dort gehabt. Er sagt zum Beispiel dann diese Wehrufe über die Städte am See, Vers 13 bis 15 hier. Sie waren unzugänglicher als die berüchtigten Beispiele gottloser Städte früherer Zeiten. Also da bringt er so Vergleiche. Und die waren unzugänglicher. Sie haben viel mehr abgelehnt als damals. Die hätten wahrscheinlich in Sack und Asche Buße getan. Und dennoch sagt Jesus, soll gesät werden, soll gepredigt werden, soll das Evangelium den Menschen gebracht werden. Er macht es nicht davon abhängig, ne? Von der Ablehnung eines Menschen. Ich habe das auch schon erlebt, vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, dass Leute ablehnend sind, erstmal. Natürlich soll man ihm mit dem Evangelium nicht auf den Wecker fallen, aber wir sollen sie nicht aufgeben. Dennoch sollen wir versuchen, diese Menschen für Jesus zu gewinnen. Und damals hatten die Leute dort die meisten Taten gesehen und waren dennoch der Botschaft verschlossen. Manchmal denken ja auch die Leute, wenn Gott mehr Wunder tun würde heute und mehr Zeichen, mehr Heilung und was weiß ich, ne, dann würden sich die Leute viel schneller bekehren. Aber ich glaube es nicht. Jesus hat einmal 10 Menschen geheilt, 10 Aussätzige sind von dieser unheilbaren Krankheit gesund geworden. Und nur ein einziger hat sich wirklich bekehrt, ist zurückgekommen und hat Gott die Ehre gegeben. Dann fragt er nämlich auch, wo sind die anderen? Habe ich nicht 10 geheilt? Also ich glaube, daran liegt es nicht. Einmal verließen ihn viele seiner Jünger, sodass er seine Jünger fragte, wollt ihr mich auch verlassen? Das steht übrigens in dem Johannes Kapitel 6, Vers 66. Und die Zahl 6 ist die Zahl des Menschen. Wenn man Gott verlässt, das ist eine menschliche Zahl, sein Bild, möchte ich mal sagen. Ist vielleicht ein Zufall, dass es dort so steht, aber also an dieser Stelle genau. Aber es bedeutet einfach, wenn Menschen Gott verlassen, dass es nicht der Wille Gottes ist, dass Gott das nicht will. Jesus schaut Richtung Jerusalem. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, was wird jetzt in Jerusalem passieren? Winkt in Jerusalem Erfolg? Ja, und dann kann man nur sagen, in Jerusalem wartete auf Jesus das Kreuz. Dieser schwere Weg, den er nach Golgatha gehen musste, die Kreuzigung, die Hinrichtung, dieser Kampf im Garten Gethsemane vorher, das wartete auf Jesus. Und wenn man von Misserfolg sprechen würde oder von Ablehnung, das wartete auf Jesus, das Kreuz. Und dann starb er in Jerusalem für die Sünde aller Menschen. Und dann hing er da am Kreuz und hat gesagt, es ist vollbracht. Hat er diesen Weg getan und ist nicht im Grab geblieben, ist von den Toten auferstanden. Und jeder, der nun sein Vertrauen auf Jesus setzt, bekommt ewiges Leben bei Gott, bekommt seine Schuld und Sünde vergeben und ist gerettet für die Ewigkeit. Und das möchte ich mal sagen. Der menschliche Erfolg sieht oft anders aus. Das ist der göttliche Erfolg. In der Bibel, im Alten Testament steht auch mal eine Situation, sie gedachten es böse. Ja, aber Gott hat das Beste daraus gemacht. Gott hat eine ganz andere Absicht gehabt. Wir sehen oft, was vor Augen ist, aber Gott schaut tiefer in die Situation hinein. Das ist der Erfolg Jesu. Gott hat die Welt mit sich selbst versöhnt. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wenn man das mal überlegt, was da damals passiert ist, das ist Erfolg. Das ist nicht nur Erfolg, das ist auch, möchte ich mal sagen, der Durchbruch. Ne? Es ist vollbracht. Das Heil für die Menschen. Durch Jesus ist der Weg nun zu Gott frei. Und wer an Jesus glaubt, ist gerettet, hat ewiges Leben. Das ist der Erfolg Jesu, die Ernte zum ewigen Leben. Darauf kommt es nämlich an. Dieses Leben hier auf der Erde ist echt kurz. Ich rechne meiner Frau fast jeden Tag vor, dass ich wieder einen Tag älter wurde. Und wie schnell ist man 60, wie schnell ist man 70? Man sieht es an den eigenen Eltern. Wie schnell kommt der Tag, dass man diese sichtbare Welt hier verlässt? Und das ist unser Ziel, wenn wir an Jesus glauben. Dann sind wir in seiner Herrlichkeit. Und bis dahin haben wir hier eine Aufgabe auf dieser Erde, in dieser Welt. Die Welt ist der Boden, wo gesät werden soll und zugleich Ernte fällt. Und wichtig ist, Gott bereitet die Herzen der Menschen vor. Gott bereitet diesen Boden vor. Er kann die Herzen erreichen. Er hat die Macht, den Schlüssel, um das Herz des Menschen aufzuschließen. Wenn er das nicht tun würde durch seinen Geist, hätte kein Mensch die Chance, überhaupt zum Glauben zu kommen. Aber sein Geist überführt die Menschen, sagt die Bibel, von der Schuld, von der Sünde, vom Gericht. Und wir sollen säen. Wir sind Säleute. Oder begießen. Oder wir ernten. Vielleicht mal so. Aber wir dürfen uns da nicht ausklinken. In Kapitel 8, Vers 15 steht, dass aber auf dem guten Land sind, die das Wort hören und bewahren in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Ich kenne das Gleichnis vom vierfachen Acker. 75% der Frucht, des Samens besser gesagt, geht erstmal flöten. Aber dann kommt die Frucht. Frucht in Geduld. Und das macht Jesus deutlich, das Wort Gottes bleibt nie ohne Frucht. In 2000 Jahren Christenheit gab es sogar besondere Erntezeiten, Erweckungen, wo auf einmal ganz, ganz viel Frucht kam. Manchmal aus sehr starken Krisensituationen heraus sind Menschen zum Glauben gekommen. Und Jesus spricht hier von der Frucht in Geduld. Und das ist eines der Geheimnisse des Reiches Gottes, ein Warten, ein Ausharren in Geduld. Wenn man was einsät, muss man ja warten. Ja, denkt man, kommt schon immer noch nicht. Ne? Ich habe das so mal immer mit dem Rasen gehabt. Ne? Wächst einfach nicht. Aber man kann ja schlechter ziehen. Ne? Pflänzchen könnte man ein bisschen rausziehen, dann wachsen sie schneller. Und nach 3 Tagen lassen sie die Köpfe hängen, weil es unnatürlich ist. Ich denke, dass wir geduldig sind, für die verlorenen Menschen zu beten. Dass wir diese Geduld nicht verlieren. Dass wir geduldig sind, uns Gedanken zu machen, wie wir Menschen um uns herum erreichen können. Diese Geduld dürfen wir nicht verlieren. Und dass wir geduldig sind, uns aufmachen zu Menschen. Diese Geduld dürfen wir nicht verlieren. Im natürlichen Bereich ist Erntezeit schön anzusehen. Da freut man sich, die Felder, die Früchte, die Birnen. Wir haben einen Birnenbaum, so einen ganz kleinen. Als unser Benny geboren wurde, haben wir den geschenkt gekriegt. Benny-Baum, könnte man auch sagen. Und da kommen jetzt die Birnen. Ne? Und da freuen wir uns. Früchte sind schön anzusehen, aber im Reich Gottes hat Ernte keine schöne Gestalt, sagt Jesus. In Matthäus 9, Vers 36 steht, als er die vielen Menschen sah, hat er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ich hatte jetzt am Freitag ein Gespräch mit einer Frau, einer Christin, die war richtig müde und erschöpft, krank. Es war ein ganz schwieriges Gespräch mit ihr. Aber sie sagte, ich brauche jemanden, mit dem ich rede. Und dann habe ich mit ihr geredet und habe mit ihr gebetet und habe gesagt, haben wir ausgemacht, wir treffen uns immer wieder. Und ich habe mir gedacht, es gibt so viele Menschen auch, die müde sind, die erschöpft sind. Und das ist manchmal nicht schön anzusehen. Aber wir haben da eine Aufgabe, dass wir uns um andere Menschen auch kümmern. Denken wir an die Erntemenschen, mit denen Jesus zu tun hatte. Die Frau am Jakobsbrunnen, mit der wollte keiner was zu tun haben, weil sie sich so mit allen möglichen Männern da rumgetrieben hat. Was hat man denn mit so einer Frau zu tun? Ne? Die war abgeschrieben. Aber bei Jesus war sie nicht abgeschrieben. Das ist oft ein Problem, wenn Menschen abgeschrieben sind von uns, dass wir ihnen dann keine Chance mehr geben. Oder die vielen Kranken. Der Kranke an dem Teich zu Bethesda. Ne? Jedes Mal, wenn er sich dann wieder aufgemacht hat. Ne? Froh gewesen ist jetzt. Aber er hat es nicht geschafft. Er hat es nicht geschafft, wenn der Engel kam, das Wasser bewegte. Und was sagte er? Ich habe keinen Menschen. Habe ich mir auch gedacht, wie viele Menschen in unserer Umgebung vielleicht haben keinen Menschen, der ihnen irgendwie helfen kann. Oder die Besessenen. Oder die Jünger, die mit Jesus gegangen sind. Was waren die manchmal so komisch, ne? Oder ein Petrus, der Jesus verleugnet hat. Ja, die Bibel macht deutlich, Jesus bezeichnet die Erntemenschen als Gequälte, Erschöpfte, Verirrte, Fehlgeleitete. Und das ist so, da dachte ich so, die Barmherzigkeit Gottes, dass er diese Menschen sieht, ne? Wo andere, da hast du keine Chance heute, ne? Wenn du irgendeine Firma bist, ne? Und leistest deins nicht, fliegst raus, ne? Kommt jemand anders, nimmt deinen Platz ein. Und Jesus sieht diese Menschen, er gibt ihnen eine Chance. Er weiß, wie das Herz zu knacken ist. Und das ist wichtig zu sehen. Er kann in die Tiefe der Not, der Verlorenheit der Menschen hineinschauen. Er sieht, dass sie auf einem falschen Weg sind. Er sieht auch, wenn ein Christ auf einem falschen Weg ist. Wenn ein Sünder auf einem falschen Weg ist, wenn er getrennt von Gott ist. Er sieht, dass die Menschen das ewige Leben brauchen. Und er sagt, das ist ein Auftrag, dass wir diese Botschaft den Menschen weitersagen. Mich reizt dieses Wort, die Ernte ist groß. Mich motiviert das, dass ich sage, es ist nicht alles hoffnungslos. Auch die Menschen, die gottlosen Menschen und egal wo sie drin sind, das ist nicht alles hoffnungslos. Manchmal ist es so, dass Erntezeit damit anfängt, dass sie einmal zuhören. Oder dass sie sich uns öffnen, dass sie sich für Gott öffnen, dass sie reif werden, sich von Jesus helfen lassen, von Menschen helfen lassen, sich retten lassen. Manchmal sind das so einzelne Schritte. Eins baut auf das andere auf. Und vielleicht sind sie reif für den größten Eingriff, den Gott überhaupt im Leben eines Menschen machen kann, dass jemand von Neuem geboren wird, dass Gott das Herz des Menschen erreicht hat. Eingriff, sich neues Leben durch Jesus schenken lassen. Aber diesen Zeitpunkt kennt unser Herr. Wir können den Menschen diese Botschaft sagen. Wir können den Samen ausstreuen. Wir können ihnen versuchen, es deutlich zu machen nach unseren Möglichkeiten. Und das ist ja das Schöne. Ich sage mal, Gott gebraucht uns so, wie wir sind. In unserer Art und Weise. Wir können von anderen lernen, aber wir haben unsere Begabungen. Aber es gibt ja manchmal auch in unserem Leben vielleicht die Frage, was wird daraus? Wir säen viel und wir sehen nichts. Wir säen und sehen nicht. Die Frucht. Wir sind vielleicht enttäuscht über Rückschläge, über Misserfolg. enttäuscht, vielleicht manchmal sogar von Menschen, wo man vielleicht viel investiert hat, die einfach nicht wollten, die uns nachher eine Abfuhr gegeben haben. Oder wir setzen uns selber unter Druck vom Erfolgsdenken. Wir wollen wachsen lassen. Ich habe diese Geschichte mal gelesen, wo einer auch viele Pflanzen da reinsetzte, ne? Und dann kam das zu langsam, ist einfach mal abends hin, hat alle ein Stück rausgezogen. Ne? Sie waren noch in der Erde ein bisschen drin, aber sie sind nachher alle umgekippt. Das ist nicht der Weg, dass wir uns oder andere Menschen unter Druck setzen. Jesus zeigt uns nicht alles, was mit dem Samen geschieht. Und ich denke, er ist auch nicht dazu verpflichtet, dass er uns alles sagt, was damit passiert. Vielleicht würde man das gar nicht verkraften. Ich habe jetzt eine Frau kennengelernt, eine Christin, die hat sich, ich glaube, 2 Jahre hat sie sich um eine Frau gekümmert, die echt die Hölle durchgemacht hat, eine Christin. Und die selbst daran ziemlich kaputt ging. Und die hat sich niemand, die hat immer nur sich um die Person gekümmert, ne? Das ist eine Wahnsinnsaufgabe, aber sie hätte auch abladen müssen. Sie braucht auch jemanden, mit dem man spricht, dass man manches gemeinsam macht. Jesus zeigt uns nicht alles, was mit dem Samen geschieht. Das ist nicht wichtig, aber es geschieht was. Seine Aussage, seine Zusage ist eben da. Er hat gesagt, das steht auch öfter in der Bibel, dass das Wort Gottes nicht leer zurückkommt. Es wird etwas bewirken, wozu es ausgesandt ist. Es hat einen Auftrag, das Wort. Ein Auftrag von Jesus, dem Herrn der Ernte, und bewirkt das, wozu es ausgesandt ist. Das wird es bewirken. Und vielleicht bringt es Menschen zum Nachdenken. Vielleicht spricht es genau in ihre Lebenssituation hinein. Wir wissen das oft nicht. Ich fand das sehr schön. Wir haben jetzt bei unserer Aktion dort in Geroldstein, haben wir mit so vielen Leuten gesprochen. Und dass wir nachher auch Frucht gesehen haben, das motiviert. Und ich erinnere mich an 2 Frauen, die sind eigentlich gar nicht aus Geroldstein gewesen. Die sind dort in der psychiatrischen Klinik und sind dann an unseren Bus gekommen, ne? Und sind jetzt mit dem Evangelium vertraut gemacht worden. Die eine Frau, die habe ich wieder mal besucht, sie ist noch da, die andere ist woanders. Und beide Frauen rufen jetzt auch bei der Telefonandacht an. Also es entsteht Kontakt, man kann dranbleiben. Und wenn man aber dieses, möchte man sagen, dieses Schicksal dieser Leute sieht, ne, was die so alles mitgemacht haben, ne, da denkt man, das ist manchmal sehr hartes Brot, sehr trockenes Brot, was die da essen müssen. Ne. Aber dann kommen sie mit Jesus in Kontakt. Ne, und das ist doch wichtig, dass sie Jesus kennenlernen. Und wir werden ernten. Wir haben die Zusage, dass wir ernten. Wir können ihn beim Wort nehmen, dass wir ernten. Zum Schluss noch in der Offenbarung gibt Johannes uns einen Einblick, was mit dem ausgesäten Samen passiert ist. In Offenbarung 7, Vers 9, da steht, danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Eine große Schar im Himmel, die niemand zählen kann. Eine große Schar, viele Menschen, die zum Glauben gekommen sind. Und das ist doch mutmachend. Und manche sind durch Leute zum Glauben gekommen, die das gar nicht gewusst haben, dass sie mal gesät haben. Ein nettes Wort, was weiß ich, einen Flyer, einen christlichen Flyer. Oder man hat für sie gebetet. Und dann merkt man einfach, wie wichtig das ist, dass wir auch uns aussenden lassen. Im Himmel gibt es also eine unzählbare Schar, die niemand zählen kann, von geretteten Menschen. Ich habe mal eine Telefonandacht gemacht zum Thema, im Himmel sind noch Plätze frei. Und das denke ich, Jesus sagt, handelt, bis ich wiederkomme. Und das ist wichtig, da sind noch Plätze frei. Und wir wollen das Beste für diese Menschen. Dazu möchte ich euch einfach motivieren, dass wir Menschen den Weg in den Himmel einfach zeigen sollen, mit unseren einfachen Mitteln, die wir haben. Die Ernte ist groß. Wir sind daran beteiligt. Am Säen, am Pflegen, am Ernten. Und Gott segne uns dabei. Amen.